Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Vom Einfachen das Beste, also die Einfachheit, die Sinnfälligkeit des Bauens als ein Credo zu verstehen, das nämlich der sozialen Anwendung dient, im Gegensatz zu allen anderen Künsten. So einfach, so selbstverständlich, so geordnet und sortiert, so unverwechselbar und vor allem immer nach Prinzipien einer strukturellen und geometrischen Ordnung zu realisieren.
Sagte Meinhard von Gerkern. Wer in der Hauptstadt landet, ob am Hauptbahnhof oder am neuen Flughafen, der kommt immer irgendwie auch bei ihm in seinen bekanntesten Bauten an. Jetzt ist der Star-Architekt im Alter von 87 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an ihn. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Nachlass von Rainer Maria Rilke, der jetzt ans Deutsche Literaturarchiv in Marbach übergeben wurde. Wir stellen den Siegerentwurf für einen Erinnerungsort an die Opfer des NSU in Erfurt vor und amüsieren uns hoffentlich über die Weltuntergangskomödie Apokalypse Miau von Christoph Magnussen, die heute am Wiener Volkstheater Premiere hat. Den Flughafen Tegel hat er als 30-Jähriger entworfen. Es war sein erstes Bauprojekt und wurde gleich zu einem Welterfolg. Von da an hat Meinhard von Gerkern international Karriere gemacht und gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marx Stadien, Bahnhöfe, Museen und Brücken in der ganzen Welt gebaut. Jetzt ist Meinhard von Gerkern im Alter von 87 Jahren in Hamburg gestorben und Jens Büchsenmann erinnert an ihn.
Visionär ist ein Attribut, das Architekten oft zugeschrieben wird. Besonders solchen, die wie Meinhard von Gerkern ganze Städte planen, Flughäfen oder Fußballstadien auf der ganzen Welt. Nachhaltig ist bei diesen fast nie etwas. Daher plante von Gerkern für Hamburgs Olympiabewerbung Stadien, die nach dem Großereignis zu Wohnhäusern umgebaut werden sollten. Bekanntlich kam es nicht dazu und Realität ist das, was aktuell gerade in Katar zu beobachten ist.
Der Fußball hat eine derartige Faszination und Anziehungskraft auf größte Anzahl von Massen und auf viel Geld, dass manche Dinge, die krumm sind, gerade gebogen werden und dann nachher doch wieder krumm sind.
Nämlich Stadien, die nutzlos im Wüstensand stehen. 2017 hatte der Architekt noch Kuwait gemeint, aber seine Prinzipien gelten auch weit über seinen Tod hinaus.
Ob das ein gerkansches Prinzip sei, kann ich insoweit beantworten, als ich eigentlich fast immer bei allen Entwürfen nach einer Struktur suche, der logische Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen. Und das ist überall in der Geometrie eigentlich vorhanden. Und das sind geometrische Figuren, die aus sich heraus ganz selbstverständliche Gesetzmäßigkeiten der Proportionen, der Fügungen, der Nutzung und der Organisation zufolge haben.
So wurde das Sechseck zum Bauplan für seinen gelungensten Flughafen, dem in Berlin-Tegel. Ziel war schon damals, 1965, das Prinzip der kurzen Wege. Von Gerkern musste in der Folge feststellen, und er hat es auch exakt so formuliert, dass der Kommerz Einzug gehalten habe, weil Flughäfen immer größere, immer längere Ladenzeilen wollten. Das gilt auch für den von ihm entworfenen BER. Die Visionen, von denen wir eingangs sprachen, finden bei Meinhard von Gerkern erstmal auf dem Papier statt oder in der Pantry-Küche seines Hamburger Büros.
Wenn Sie aus einer großen Flasche einen Tropfen entfallen lassen und die in ein Waschbecken oder eine Schüssel trifft, erzeugt dieser Tropfen konzentrische Kreise und das ist die Struktur der Stadt.
Lin Gang heißt diese südlich von Shanghai gelegene Stadt für 1,3 Millionen Bewohner, die konzentrisch um ihr Zentrum angelegt ist. Weltweite Anerkennung hat ihm das eingebracht. Dutzende, wenn nicht hunderte Preise haben er und seine Mitstreiter, vor allem sein Jugendfreund und langjähriger Partner, der Architekt Volkwin Marx, gewonnen. Bitter war lediglich sein Streit um den Berliner Hauptbahnhof, der von Gerkern bis zu Tränen verletzt hatte und mit einem Vergleich endete. Die Visionen des Architekten enden halt eben immer da, wo der Bauherr sich durchsetzt und Fehler macht. Das immerhin mag eine Genugtuung sein in einem so langen, so kreativen und erfolgreichen Berufsleben.
Ein Visionär, sagt Jens Büchsenmann über den Architekten Meinhard von Gerkern. Und ich bin jetzt mit einem seiner Weggefährten verbunden, mit dem Architekten Helmut Schulitz. Guten Abend, Herr Schulitz.
Guten Abend.
Sie haben ja Meinhard von Gerkan vor vielen Jahren kennengelernt und haben auch mit ihm zusammen an der TU in Braunschweig gelehrt, nachdem Sie selbst aus Los Angeles zurückgekehrt sind. Da haben Sie auch unterrichtet und Ihr Büro gegründet. Woran erinnern Sie sich gern, wenn Sie an Meinhard von Gerkan denken?
Ja, an viele Diskussionen mit ihm. Und ja, wir haben uns sehr oft unterhalten über unsere Projekte und auch über die Hochschule.
Das heißt, er war ein diskussionsfreudiger Kollege. Was war denn so typisch für ihn? Wie war er so als Mensch?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Er war sehr zugänglich und sehr offen und auch sehr redegewandt und auch interessiert, Gedanken auszutauschen. Er freute sich auch, wenn man anderer Ansicht war.
Er hat ja mal gesagt, sein Motto sei vom Einfachen das Beste. Sehen Sie das in seiner Arbeit verwirklicht, dieses Prinzip?
Heute wird ja das Einfache immer falsch verstanden, nicht? Seit wir den internationalen Stil hatten, wo sich damals die Verfasser dieses Stils, Philip Johnson und Hitchcock, auf Einfachheit konzentriert hatten, wurde die Einfachheit leicht zur Banalität. Das war etwas, was dem Meinhard von Gerkan völlig fremd war. Das war nicht sein Ziel. Also Einfachheit meint er eigentlich völlig anders, als es normal verstanden wird.
Wie denn?
Ja, Einfachheit, die Lösung, die er vorschlägt, müssen einleuchten und selbstverständlich wirken und insofern einfach sein, in dem Sinne, er ist ja ein Architekt der Moderne und nicht einer, der jeden Stilwandel mitgemacht hat, sondern er hat sich auf das konzentriert, was die ursprüngliche Moderne wollte, also eine Rückfuhr auf das Wesentliche, auf, man kann sagen, das Einfache, aber das Wesentliche und nicht das Überflüssige. Mhm. Also von Gerkan war ein Gegner der Postmoderne und des Dekonstruktivismus. Das ist ja heute so die Tendenz, dass jeder Architekt meint, etwas ganz Besonderes bauen zu müssen, selbst wenn es nicht mehr logisch ist und nicht mehr rational ist. Während von Gerkan die Moderne vertrat, er sagte, er muss etwas Modernes bauen, also etwas Zeitgemäßes, aber es muss ganzheitlich entwickelt sein und konstruktiv, funktional und ästhetisch überzeugen.
Das heißt, er hatte schon, auch wenn man jetzt an seine bekanntesten Gebäude denkt, die Flughäfen hier in Berlin oder den Hauptbahnhof oder die Stadien, dass er so eine wiedererkennbare Formensprache hatte, das würden Sie schon sagen.
Wiedererkennbar ist heute, ist das ja in Mode gekommen, dass alle Leute meinen, es müsste irgendwie wiedererkennbar sein. Also viele Architekten haben diesen Wunsch, wiedererkannt zu werden, indem sie ja zum Beispiel dekonstruktivistisch bauen, immer schräg und unlogisch. Während er versucht hatte, eben aus dem Wesen der Aufgabe heraus jeweils seine Architektur zu definieren, zu entwickeln, sodass jeder Bau bei ihm auch anders sein konnte. Es gibt viele Bauten, die man anschaut, wo man sagt, ist das der gleiche Architekt? Also es ist nicht er hat nicht so eine Erkennungsmark wie, sagen wir, Zaha Hadid, die man von weitem erkennt als Architektin.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie da in Braunschweig auch miteinander viel diskutiert haben. Wie haben Sie ihn denn so als Lehrer mitbekommen? Was hatte er so für eine Idee, die er auch weitergeben wollte?
Er war ging rational an die Entwürfe ran. Wir haben ja viele Juries, also viele Reviews der studentischen Arbeiten gehabt und es ging immer darum, dass es funktional, konstruktiv überzeugend sein musste, einleuchten musste.
Ist das auch
das? Und das war seine Stärke. Es ging nicht, wir haben ja auch Kollegen gehabt, die jede Mode mitmachen mussten, während er von Gerkan von A bis Z immer seine Richtung vertrat, die eigentlich im Sinne der Moderne war, wobei dann aber weil er auf die Situation einging und auf das Programm einging und auf die ganzen äußeren Rahmenbedingungen einging, wurden die Bauten auch unterschiedlich.
Helmut Schulitz, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Auch wer sonst keine Gedichte liest, wird diese Verse kennen. Der Panther von Rainer Maria Rilke ist eins der bekanntesten Gedichte der literarischen Moderne. Aber nicht nur dieser Text des Dichters gehört längst zu unserem Kulturerbe. Vielleicht wird sich aber der Blick auf Rilkes Werk jetzt nochmal ändern, denn große Teile seines Nachlasses sind jetzt ins Literaturarchiv Marbach gekommen. Heute wurde ein Teil davon in Berlin präsentiert von Sandra Richter, der Direktorin des Literaturarchivs Marbach. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Richter.
Hallo, guten Abend. Und ich kann gleich sagen, wir waren hier im Team unterwegs mit der Leitung der Bibliothek und des Archivs. Und wir haben gemeinsam präsentiert einen riesigen Bestand. Und das war eine große Freude für uns.
Präsentiert und gefeiert wahrscheinlich.
Man kann auch regelrecht sagen, gefeiert. Bisschen, aber eine richtige Feierstunde gibt es nochmal im Deutschen Literaturarchiv.
Aber es ist ja die ganze Zeit von einer Sensation die Rede, von unschätzbaren Werten. Aber davon haben Sie ja eigentlich einiges schon in Ihrem Archiv. Was ist denn jetzt tatsächlich an diesem Deal so sensationell?
Es ist das letzte große Archiv eines großen Dichters der Moderne, das noch in Privatbestand war und das wir jetzt tatsächlich ins Haus holen dürfen und können. Es ist gigantisch groß. Es sind über 20.000 handschriftliche Blätter, weit über 20.000, darunter 2.500 Briefe von Rilke allein, 6.300 Briefe an Rilke, über 10.000 handschriftliche Seiten von ihm, seine Notizbücher, die niemand so je gesehen hat, Fotos und so weiter. Es ist einfach ein so nicht gesehener bisher großer, großer Bestand.
Sie haben ja sogar von einem Jahrhunderterwerb gesprochen, auf den Marbach seit seiner Gründung eigentlich hingearbeitet hat. Warum hat das so lange gedauert?
Das Archiv war in den Händen der Familie und da lag es auch gut. Die Familie hat sich um das Archiv gekümmert, fast 100 Jahre, und ist auch etwas archiviert mit Forschern und so weiter gemeinsam. Ist der Forschung zur Verfügung gestellt, immer wieder. Und das war natürlich vielleicht sogar besser, als es das DLA Marbach zeitweise gekonnt hätte. Und so kann man gar nicht sagen, es hat so lange gedauert, es hatte eine andere Form. Und jetzt ist es in der Tat so, dass wir es zugänglich machen dürfen.
Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie auch mal da recherchiert bei der Familie. Wie lief das denn ab? Was hat das bedeutet für Forscher, wenn man da in dieses Archiv vordringen wollte?
Ich war damals noch sehr jung und auch scheu und habe gezögert, ob ich da jetzt in Kontakt treten darf oder nicht, und fand mich wieder gemeinsam mit der Schwiegertochter, also mit der Ehefrau des Enkels. Und wir saßen zusammen und haben gemeinsam Glossen von Rilke entziffert in seinem Spengler-Exemplar, Spenglers Untergang des Abendlandes. Das war eine sehr schöne Erfahrung, die man in öffentlichen Archiven so nicht macht.
Was ist denn jetzt für die Forscher anders, wenn das bei Ihnen im Archiv ist, dieser Nachlass? Wie verändert sich dadurch das Arbeiten über Rilke?
Wir werden ihn fein erschließen. Das heißt, nochmal wirklich jedes Blatt in die Hand nehmen. Auch die kleinen, kleinen Blätter. Rilke war ein Meister des Miniaturwerks, kann man sagen. Er hat sehr klein geschrieben, mitunter auf kleine, sehr fragile Zettel. Und das werden wir alles zugänglich machen. Wir werden es digitalisieren, erschließen, aufbereiten für die Forschung. Und das heißt in gewisser Weise auch einen größeren, großflächigeren Zugriff vielleicht bieten, als die Familie es konnte. Und so wird sich mancher Fund, den man vorher tun konnte, jetzt ergänzen um das, was durch uns zugänglich wird und was wir auch in Ausstellungen bieten können, was wir gemeinsam mit anderen Forschern bearbeiten können. Und so wird sich der Umgang mit Rilke vielleicht etwas verändern. Man wird dabei manches entdecken, was tatsächlich neu ist. Und bei Lichte besehen ist der Autor Rilke zwar ein Bekannter und einer aus dem Kanon, aber uns heute doch auch fremd geworden mit seinen großen Begriffen.
Aber könnte denn das sein, dass es tatsächlich nochmal richtig neue Erkenntnisse über diesen Dichter bringt, dass man da jetzt vollen Zugriff hat? Also kann das die Forschung revolutionieren?
Aus meiner Sicht kann es die Forschung in jedem Fall reformieren und auf einige andere Grundlagen stellen in Bereichen. Man kannte Rilke, wie gesagt, und das liegt nicht unbedingt nur an der Archivierung, sondern auch an der Art und Weise, wie er erforscht wurde, oft doch sehr stark mit einem Blick auf den Lyriker Rilke, der Dramatiker der frühen Werke, der naturalistische Rilke ist weitgehend vergessen, aus den Augen geraten. Und das alles, diesen Rilke in all seinen Facetten ans Tageslicht zu bringen, das können wir, glaube ich, jetzt in anderer Weise leisten. Das gilt auch natürlich für seine Briefwechsel. Rilke wird oft als solitär gesehen, aber er war doch einer, der in Kontakt stand, in Verbindung stand mit Freunden, mit Szenen aus ganz Europa, mit Künstlern. Und diesen Autor, der sein Werk auch in Auseinandersetzung mit anderen schrieb und für andere schrieb, den kennen wir so heute noch nicht.
Und Sie haben es ja schon angedeutet, es soll auch eine Ausstellung zu Rainer Maria Rilke Ende 2025 in Marbach geben. Haben Sie schon eine Idee, was Sie uns da zeigen wollen?
Den ganzen Rilke, so wie wir ihn haben. Den europäischen Rilke, den Rilke, der ja ein Dichter ist, wie wir ihn heute vielleicht suchen können, der tatsächlich versuchte, auf die Individuen zuzugehen, mit viel Wärme und aus innerer Notwendigkeit, wie es oft groß heißt.
Und ich nehme an, auf die Neuausgabe der Werke, die von denen im kommenden Jahr der erste Band veröffentlicht werden soll, da dürfte dieser Teil des Nachlasses doch wahrscheinlich auch einen Einfluss haben, oder?
Wir sind im Gespräch mit den Editoren, mit dem Verlag. Wir werden uns an der Edition möglicherweise beteiligen. Mehr dazu können wir aber erst im nächsten Jahr sagen.
Sandra Richter, die Direktorin des Literaturarchivs Marbach. Vielen Dank, Frau Richter, für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedel.
Max Beckmanns Selbstbildnis Gelb-Rosa ist heute in Berlin für einen Rekordpreis von 20 Millionen Euro versteigert worden. Das ist das bisher höchste Ergebnis für ein Kunstwerk bei einer Auktion in Deutschland. Das 1943 entstandene Werk des Malers und Bildhauers war zuvor vom Auktionshaus Griesebach auf 23 Millionen Euro geschätzt worden. Ersteigert wurde das Bild nach Angaben des Auktionshauses von einer Sammlung in der Schweiz. Markus Krause, Auktionator bei Griesebach, erklärt, was die Faszination des Bildes ausmacht.
Es ist tatsächlich diese unglaublich aufrechte Haltung, diese innere Kraft, die von diesem Bild ausgeht. Er ist tatsächlich wie so ein Fürst, der aber quasi nicht über die Welt herrscht, sondern eigentlich über sich selbst. Das ist eben das Tolle, dass diese Kraft, die von ihm ausgeht, eine Kraft ist, die sich sozusagen fast schon unabhängig von den Zumutungen der Welt darstellt.
Bei den Salzburger Festspielen gibt es im nächsten Sommer eine neue Besetzung bei der traditionellen Jedermann-Produktion. Die Titelrolle übernimmt Burgtheater-Darsteller Michael Mertens. An seiner Seite verkörpert die zuletzt vor allem im Kino zu sehende Valerie Pachner die Buhlschaft. Das gab die Festivalleitung heute in Berlin bekannt. Mertens und Pachner lösen damit Lars Eidinger und Verena Altenberger ab, die die Hauptrollen in Hugo von Hofmannsthals Stück in den letzten zwei Spielzeiten verkörpert hatten. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg stoppt sein Millionenbauprojekt Digitales Medienhaus. Der Verwaltungsrat hat heute den Beschluss gefasst, das Projekt zu beenden. Als Gründe nannte der öffentlich-rechtliche Sender die fehlende Akzeptanz in der Belegschaft und die Kostenentwicklung des Medienhauses, das deutlich teurer geworden wäre als ursprünglich angedacht. Wolf Siebert.
Erst im Zuge der Affäre um die frühere RBB-Intendantin Schlesinger wurde bekannt, dass die Kosten des Projekts explodiert waren. Auf 311 Millionen Euro, wie die neue Intendantin Katrin Fernau heute mitteilte. Die Kosten des Medienhauses seien aber unter ihrer Vorgängerin systematisch heruntergerechnet worden. Angesichts der schwierigen Finanzlage des RBB ist das Medienhaus nicht finanzierbar. Durch den Stopp des Projekts werde eine große Belastung des RBB in der Zukunft abgewendet, so Fernau.
Außerdem wurde heute bekannt, dass Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus den RBB Ende Januar verlässt. Die Laufzeit seines 5-Jahres-Vertrages sei um gut 2 Jahre verkürzt worden, hieß es. Damit wird er noch für 2 Jahre weiterbezahlt. Auf Bonus- und Ruhegeldzahlungen verzichtete Schulte-Kellinghaus. Der Aachener Dom wird künftig mit künstlicher Intelligenz vor Feuer, Vandalismus und Einbrüchen geschützt. Innerhalb weniger Sekunden können 50 computerbasierte Kameras im Innenraum der Kathedrale ein Feuer ausmachen und umgehend die Feuerwehr verständigen. Das teilte Dombaumeister Helmut Mainz in Aachen mit. Bislang dauerte dies mehrere Minuten. Die Einsatzkräfte würden auch über den genauen Brandort informiert und könnten sich so schon vor Betreten des Gebäudes auf den Einsatz vorbereiten. Die künstliche Intelligenz sei so trainiert, dass sie eine Kerze von einem unkontrollierten Feuer unterscheiden könne.
Christian Riedel mit den Kulturnachrichten. 10 Menschen hat der nationalsozialistische Untergrund NSU in den Jahren zwischen 2000 und 2007 ermordet. Künftig soll ein Gedenkort in Erfurt an die Opfer rechten Terrors erinnern und der Entwurf dafür wurde heute vorgestellt. Er soll direkt vor dem Thüringer Landtag im Park stehen. Henry Bernhardt war bei der Präsentation dabei.
Das Mahnmal ist begehbar. Es informiert und wirft Schatten. 6 kantige Torbögen aus Stahl stehen hintereinander wie ein Tunnel und tragen Stahlstreifen, in die die Namen der Mordopfer des NSU eingeschrieben sind. Herausgeschnitten sind die Namen, sodass der Himmel durch sie hindurchstrahlt und sie bei Sonnenschein auch im Schattenriss der Streifen als Projektion auf dem Boden zu lesen sind. 10 Stahlstreifen mit Namen. Leonie Baumann, die Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds und Vorsitzende des Preisgerichts, begründete die Entscheidung für den Siegerentwurf Schattenwurf der Stuttgarter Künstler Dagmar Korinthenberg und Wolfgang Kipper.
Natürlich scheint nicht immer die Sonne steht manchmal sehr schief, es ist ein sehr unterschiedlicher Lichteinfall und eine unterschiedliche Projektionsqualität, die wir haben werden, aber genau das wurde von dem Preisgericht auch als Zeichen dafür gewertet, dass die Erinnerung eben manchmal auch verblasst und dann wieder ans Tageslicht geholt werden muss.
Der Thüringer Landtag hatte 2017 beschlossen, ein Mahnmal für die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, zu errichten, da die Täter aus Jena in Thüringen stammten. Die Kulturstaatssekretärin Tina Bär sagte,
neben der Verantwortung wird natürlich auch nochmal deutlich, und das hat ja auch der entsprechende Untersuchungsausschuss im Landtag gezeigt, welche massiven Ausmaße das staatliche Versagen in Sachen Ermittlungen hatte. Natürlich auch, wenn man auf die Angehörigen, auf die Opferfamilien trifft, da beschämt einen das schon wirklich extrem. Und deshalb finde ich es gut, dass wir jetzt diesen Erinnerungsort auch errichten können.
Bis zur Aufklärung der 8-jährigen Mordserie der NSU-Terroristen haben Polizei, Verfassungsschutz und Presse in vielfacher Weise versagt. Das ist in Gerichtsprozessen und in mehreren Untersuchungsausschüssen vielfach belegt worden. Um der Komplexität des NSU-Terrorismus und der Nachgeschichte gerecht zu werden, bleibt es nicht bei einer begehbaren Plastik. Auf den Innenflächen der Torbögen sollen Informationen über die Opfer zu lesen sein. Mit dem Handy lesbare QR-Codes sollen zudem zu den Stimmen der Hinterbliebenen der Ermordeten führen, erläuterte Wolf Kipper. Die Inhalte sollen durchaus veränderbar sein und zu einem dynamischen Gedenkort beitragen.
Das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil des Entwurfs, den Opfern zuzuhören. Das ist ja das, was irgendwie über die Jahrzehnte überhaupt noch nicht wirklich passiert ist. Ja, und wir wollen eigentlich auch einen Ort schaffen, wo eben dieses Zuhören stattfinden kann.
Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des NSU-Terrors, Barbara John, betonte, dass es ja schon in 7 Tatortstädten Erinnerungsorte für die Ermordeten gäbe, die aber oft nicht so prominent sichtbar seien. Das sei in Erfurt in einem kleinen Park direkt vor dem Landtag anders.
Die Politik, die da ein- und ausgeht, der Landtag, der sich trifft, die Menschen, die da hinkommen und den Landtag besuchen, die Schülergruppen, sie alle werden an diesem Denkmal, an diesem Erinnerungsort vorbeigehen. Und es ist diesmal nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden worden. Das war bei den ersten Gedenksteinen so. Die sind dann über die Bürgermeister der Tatortstätte einfach konzipiert worden. Es wäre noch besser gewesen, man hätte es ein wenig mit den Opfern abgestimmt. Das hat sich erst jetzt durchgesetzt.
Den am Verfahren beteiligten Hinterbliebenen der NSU-Opfer sei besonders wichtig gewesen, dass ihre ermordeten Verwandten nicht als Leerstellen beschrieben würden. Dass man nicht auf ihre Namen treten könne und vor allem, dass Vandalismus am Mahnmal nicht zu leicht möglich sei. Denn in Zwickau wurde ein Gedenkbaum abgesägt und eine Bank zertreten, in Rostock das Mahnmal mit Farbe beschmiert. Daraus habe man Konsequenzen gezogen, sowohl bei Auswahl des Ortes, vor dem stets bewachten Landtag, als auch bei den Anforderungen an das Mahnmal, die am Ende umgesetzt wurden.
Das ist immer, wenn so etwas geschieht, durch die Presse geht, wie ein erneuter Stich, wie eine erneute Ausgrenzung. die Hinterbliebenen und die Kölner Opfer natürlich in starkem Maße belastet. Wie soll man damit fertig werden? Und es gab hier Elemente, wo die Opfer sofort gesagt haben, die Familien, das kommt gar nicht in Frage. Hier kann man mit einem Hammer hergehen und sofort auch die Namensschilder zertrümmern.
Der zugrunde liegende Landtagsbeschluss für einen Erinnerungsort erging 2017 gegen die Stimmen von AfD und CDU. Die CDU hatte Bedenken, dass ein Mahnmal zur Pilgerstätte für Neonazis werden könnte. Außerdem hätten nicht nur Thüringer Behörden bei der Fahndung nach dem NSU versagt. Anfang 2024 soll das Mahnmal in Erfurt realisiert werden. Barbara John berichtete bei der Vorstellung des Siegerentwurfs von der Freude der Hinterbliebenen, die ebenso einstimmig wie die Jury für diesen Entwurf gestimmt hatten.
Mit diesem lebendigen Ausdruck von Licht und Schatten, da war es wie eine Erkenntnis, das ist das Richtige.
Henry Bernhard berichtete aus Erfurt, wo heute der Entwurf für den Gedenkort an die Opfer des NSU vorgestellt wurde. Er hat mal Kirchenmusik studiert, sich von Krankenhausserien zu einem Arztroman inspirieren lassen und sein Theaterstück Männerhort ist nicht nur überall gespielt, sondern auch prominent verfilmt worden. Christoph Magnusson ist ein vielbegabter und immer wieder überraschender und lustiger Autor. Heute hat er sein neues Stück am Volkstheater Wien Premiere. Hören wir mal rein.
Ich distanziere mich von allen deutschsprachigen Theaterpreisen.
Ich distanziere mich generell von allen Preisverleihungen.
Ich distanziere mich von der deutschsprachigen Theaterkunst.
Und ich distanziere mich von dem Begriff deutschsprachig und von dem Begriff Theater.
Und von dem Begriff Kunst.
Und ich distanziere mich von...
dem Begriff...
Das wird mir zu inflationär. Ich distanziere mich vom Distanzieren.
Apokalypse, Miau, eine Weltuntergangskomödie des deutsch-isländischen Schriftstellers Christoph Magnusson. Heute war Premiere am Volkstheater Wien. Und inszeniert hat der erfolgreiche Hausherr Kai Voges. Ob er das gut gemacht hat, das weiß Martin Thomas Pesel. Herr Pesel, Weltuntergangskomödie, das klingt ja schon so wie das Stück zur Stunde. Was ist denn das für eine Welt, die da untergeht?
Es ist unsere Welt, die Welt des Wiener Theaters, eines Theaters im Umbruch, aber dieses Theater repräsentiert auch unsere ganze Gegenwart, in der verschiedene Ideologien, verschiedene Verständnisse von der Welt aufeinanderprallen. Der Weltuntergang findet während einer Show im Theater statt. Der Destroy-Preis wird im Rahmen einer Gala verliehen. Sie wissen, unser Wiener Theaterpreis ist ja der Nestroy. Während draußen Supervulkane ausbrechen und ein Asteroid sich der Erde nähert, aber noch von niemandem ernst genommen wird. Es geht jetzt erstmal darum, Champagner zu trinken und sich selbst zu feiern. Im 8. Stock des Theaters ist ein Buffet aufgebaut und da warten einige der Nominierten auf ihren Auftritt und schimpfen übereinander und über die Verlogenheit der ganzen Veranstaltung, bis dann tatsächlich eine Preisträgerin den Preis aus Protest gegen einen anderen Preisträger ablehnt und danach schon die ersten Trümmer des Asteroiden einschlagen und die ganze disparate KünstlerInnengesellschaft um ihr Leben ringt.
Jetzt ist diese Komödie ja als Screwball-Comedy angekündigt. Das sind ja sehr schnelle, witzige Dialoge, wenn es das im Film gibt. Das muss ja richtig sitzen. Hat das funktioniert?
Das Ensemble des Volkstheaters ist wieder fantastisch. Die haben alle auf ihre Art den Komödien-Drive drauf. Screwball würde ich allerdings nicht dazu sagen. Die Dialoge sind meistens witzig. Also ja, es wurde gelacht, auch von mir, aber schnell sind sie nicht unbedingt. Für mich funktioniert das Stück eher so als überspitzt satirische Typenkomödie. Und darin ist es auch sehr zeitgemäß. Denn über diese verschiedenen Typen der Theaterleute greift es die Brüche auf, die im Theater und in der gesamten Gesellschaft gerade herrschen. Ich musste immer wieder an die Vorwürfe in der Schweiz, an das Schauspielhaus Zürich denken, auch aus dem Inneren. Es sei zu woke und das vertreibe das Publikum. Und da hat ja dann Nicolas Stehmann darauf reagiert. Und diese Diskussion, an die musste ich heute immer wieder denken, das hat einfach viel mit unterschiedlichen Generationen zu tun, die hier in 8 verschiedenen, eben sehr scharf und auch überzogen gezeichneten Theaterfiguren auf die Bühne gebracht werden.
Was waren denn das für Figuren, die Sie da gesehen haben und wie sah es überhaupt aus auf der Bühne?
Also dieser Backstage-Bereich mit Buffet war recht realistisch aufgebaut von Kai Voges und seinem Bühnenbildner mit Zugängen zu Toilette, Requisite und einem Aufzug. Hinten sieht man sehr prominent durch ein vermeintliches Fenster im 8. Stock eine digitalisierte Version der Stadt Wien. Und an diesem Ausblick erkennt man dann später auch die fortschreitende Verwüstung und Zerstörung durch die Katastrophe mit aufflammenden Brandherden. Und zu den Figuren, ja, da gibt es zum Beispiel den Regie-Altmeister und altlinken Arbeitskämpfer, gespielt von Andreas Beck, die ehemalige Regieassistentin, die jetzt politisches Theater macht und zwar auch nicht die jüngste, aber trotzdem bemüht ist, am Puls der Zeit zu sein und einmahnt, immer an Race, Class und Gender zu denken, was die alten Männer natürlich nicht verstehen. Die spielt Anke Zillig ganz fantastisch. Besonders möchte ich hervorheben Elias Eilinghoff mit einer völlig over-the-top-Darstellung einer sowieso schon ziemlich over-the-top geschriebenen Rolle. Der Millennial-Jungschauspieler, der nominiert ist, weil er sich selbst in seinem eigenen Stück spielt und von jedem und jeder der größte Fan ist, obwohl er die Leute eigentlich gar nicht kennt. Dann hat sich der Autor auch noch selbst hineingeschrieben mit Augenzwinkern in der Rolle eines schwulen Komödienautors, der endlich mit der Hochkultur in Berührung kommen darf und so weiter und so fort. Also es gibt insgesamt 8 solcher Figuren und dazu noch 2 Teletubbies.
Und jetzt mal ehrlich, haben Sie sich so richtig gut amüsiert, also auch mit ein bisschen Tiefgang, oder ist das nur so ganz lustig gewesen?
Es war weniger platt, als ich es mir von so einer deutschen Komödie erwartet habe. Definitiv nicht harmlos, auch ziemlich schwarzhumorig. Schließlich sterben alle, das haben Weltuntergänge so an sich. Aber es hätte für mich etwas schneller sein können. Screwball, wie Sie angesprochen haben. Leider, vor allem nach der Pause, hat sich ein mittlerweile bekanntes Kai-Voges-Problem bemerkbar gemacht. Er kann oder will einfach nicht zu einem Ende kommen. 20 Minuten straffen und das Ding ist ein Hit.
Martin Thomas Pesel über Apokalypse Miau, eine Weltuntergangskomödie, das so heißt das neue Stück von Christoph Magnusson. Zu sehen ist es am Volkstheater Wien und die nächsten Vorstellungen sind am 6. Dezember und am 15. Viele beeindruckende Künstlerinnen sind erst in den letzten Jahren neu oder wiederentdeckt worden. In der stark von Männern dominierten Kunstgeschichte der Moderne waren sie schlicht vergessen oder einfach nicht beachtet worden. Carmen Herrera etwa oder Edel Adnan oder auch die britisch-portugiesische Malerin Paula Rego, die gerade in der Kästner-Gesellschaft Hannover zu sehen ist. Das Museum der Bildenden Künste in Leipzig präsentiert jetzt noch so eine Entdeckung, und zwar die deutsch-mexikanische Malerin Olga Costa. In Mexiko hat sie einen ganz anderen Status als bei uns, wo sie mehr oder weniger unbekannt ist. Vielleicht ändert sich das ja jetzt durch die Leipziger Ausstellung. Carsten Probst hat sie schon gesehen. Herr Probst, was ist das denn für eine Malerei? In Mexiko ist sie ja als mexikanische Malerei anerkannt, obwohl sie ja von einer gebürtigen Leipzigerin stammt. Wie schaut das aus?
Ja, also in der Tat sind wir in Deutschland ja immer bewusst ein bisschen vorsichtig mit diesen nationalen Zuschreibungen von Kunst, und das ist in Mexiko eben etwas anders, gerade auch zu der Zeit, als Olga Costa dort als Künstlerin lebte. Der Einfluss der europäischen Moderne war ja groß auf die Kunst in ganz Lateinamerika bis hin zu den USA sogar, und Sie sehen eigentlich überall, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, den Versuch, sich von dieser europäischen Moderne loszusagen und eine eigene nationale moderne Kunst und Architektur zu begründen und eine Art, ja, postkolonialen Diskurs, wenn Sie so wollen. Und in der Malerei geht es dabei auch so um bestimmte Motive, bestimmte Farben, auch um eine ganz bestimmte Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen in Mexiko. Und was das heißt, das sieht man eben zum Beispiel in einem großformatigen Gemälde von Olga Costa sehr gut, das auch so mehr oder weniger im Zentrum dieser Ausstellung steht, La Vendedora de Frutas, die Obstverkäuferin von 1951. Das ist tatsächlich keine moderne Malerei, wie man sie aus Europa kennt. Sie ist weder abstrakt, sie ist auch nicht surrealistisch, noch irgendwie experimentell. Sie wirkt ausgesprochen bodenständig, figurativ, heiter. Diese Obstverkäuferin, das ist eine selbstbewusste junge Frau. Die Haare sind so in ganz kunstvollen Knoten auf dem Kopf zusammengelegt. Die bietet dem BetrachterInnen eine aufgeschnittene Maracuja an und die steht dabei noch in einer ganzen Fülle von, das hat jemand nachgezählt, 51 Obstsorten. Und genau das ist die Moderne, die man in Mexiko zu dieser Zeit als die eigene versteht. Diese Vielfalt des Angebotes an Lebensmitteln, die Lebensfülle sozusagen, der Reichtum der Natur, die selbstbewussten Menschen. Und ja, diese Malerei von Olga Costa, die auch nicht sehr akademisch geprägt war, die kam diesem Ideal des eigenen mexikanischen Modernismus sehr entgegen, auch in den ja anderen Darstellungen von Mensch und Natur in der Ausstellung.
Jetzt ist Olga Costa ja als 12-Jährige mit ihren Eltern nach Mexiko gekommen. Wie ist sie denn da überhaupt zur Malerei gekommen?
Ja, die Eltern, vor allem der Vater, waren Musiker und sie selber wollte wohl auch zuerst Musikerin werden. Und nach dem wenigen, was man insgesamt von ihrer Biografie weiß, soll sie dann in Mexico City die großen öffentlichen Wandmalereien, also diesen Muralismo, unter anderem von Malern wie Diego Rivera, an der Universität in Mexico City gesehen haben. Und da soll sie dann beschlossen haben, ich will Malerei studieren. Das hat sie dann auch 1933 begonnen an der Nationalen Kunstakademie, hat das Studium aber schon nach 4 Monaten dann wieder abgebrochen. Geheiratet, einen ehemaligen Kommilitonen, den Maler José Chávez Morado, und hat dann aber schon nach einiger Zeit dann auch autodidaktisch weitergemalt. Und die beiden waren eben sehr lang verheiratet, haben quasi während des ganzen Verlaufs ihrer Ehe lauter Bekanntschaft ein ganzes Netzwerk gegründet, quasi von verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern und Kuratorinnen und Zuträgerinnen und so weiter, haben sich aber in einem ehemaligen Bergbauort in Guanajuato niedergelassen. Und bei dieser Pressekonferenz zur Ausstellung war auch die Leiterin des Kulturinstituts aus dieser Region, Maria Adriana Camarena de Obeso, dabei. Und die weiß sehr genau, warum sich Olga Costas Werk so große Anerkennung in der mexikanischen modernen Kunstgeschichte bis heute erfreut.
Für Olga war eines der zentralen Themen die Nähe zu den Menschen, aber auch die Nähe zur Natur. Sie wollte die Natur nicht einfach malen, sondern sie plastisch abbilden. Ich male nicht einfach nur das, was ich sehe, sagte sie einmal, sondern ich male das, was mich zum Malen provoziert.
Ja, und dieses sozusagen spontane, unbefangene Reagieren auf die Umgebung, das sieht man dieser Malerei auch an. Sie folgt also wirklich keinem Plan oder keinem Konzept. Sie studiert die Menschen in ihrer Umgebung, konzentriert sich später auf die Natur, die Pflanzen in ihrem Garten, oder studiert auch so Oberflächenstrukturen von Mineralien, die sie sammelt. Also es ist kein Werk, das sich so nach einem Konzept ausrichtet, sondern beständig ins Offene hineinwächst.
Jetzt hat die Ausstellung ja auch einen Untertitel, und zwar geht es um Dialoge mit der mexikanischen Moderne. Was sind denn das für Dialoge? Mit wem?
Ja, diese frühen Porträts zum Beispiel, die sie gemacht hat, teilweise auch von Kindern, die wirken so wie Adaptionen der Arte Popular, also der Kunst der indigenen Bevölkerung, die nach der mexikanischen Revolution eben auch neue und verstärkte Anerkennung in Mexiko fand. Heute würde man wahrscheinlich sogar von kultureller Aneignung sprechen, aber in der Rezeption damals hieß es dann so mehr oder weniger sinngemäß, obwohl sie doch europäischer Herkunft ist und in Deutschland geboren ist, ist ihre Malerei doch genuin mexikanisch. Und Maria Adriana de Obeso vom Kulturinstitut in Guanajuato sagt,
sie war mit vielen Künstlerinnen und Künstlern befreundet, die auch politisch engagiert waren, wie Diego Rivera oder Frida Kahlo. Aber Olgas Weg war weniger der der Politik als eher der sozialen Fragen, also dessen, was die Menschen in ihrem Alltag tun. Sie war engagiert für den Frieden, für das lebenswerte Leben. Und so sollten auch ihre Arbeit nicht politisch sein, sondern für die Menschen das Leben bewahren und zurückgewinnen. La vida cotidiana de las
personas. Ja, und diese Eigenständigkeit wird deutlich im Vergleich mit den Arbeiten eben ihrer Zeitgenossinnen in der Ausstellung. Sie hat sicher nicht diese surrealistische Brillanz, sage ich mal, von Frida Kahlo oder Diego Rivera. Auch die ganze politische Agitation fehlt bei ihr. Sie wird auch irgendwo zitiert mit diesen Worten, so jede Theatralik lehne ich ab, ich suche die Realität und die Einfachheit. Hier und da spürt man dann manchmal noch so einen europäischen Einfluss von Paul Klee oder von Rousseau, aber diese betonte Einfachheit, das Unspektakuläre, das trifft sozusagen sicherlich am besten das, was sie malerisch macht.
Carsten Probst über die Ausstellung mit Werken von Olga Costa im Museum der Bildenden Künste Leipzig. Und zu sehen ist sie dort bis zum 26. März. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das hat sich Hans von Trotha schon angesehen.
Heute kann die Kulturpresseschau mal lauter Blätter zitieren, die sonst nicht vorkommen. Das ist immer ein Zeichen für ganz besondere Ereignisse. Dieses hier zum Beispiel. 4 offene Dosen koffeinfreie Cola Light. Eine halbe leere Edelwasserflasche. Eine Holzkiste mit einem Druck von Emanuel Leutzes Gemälde Washington Crossing the Delaware von 1851 auf dem Innendeckel und darin eine antike Handfeuerwaffe. Eine moderne Handfeuerwaffe. Eine Art doppelter Metallknauf, vielleicht ein Amulett. Ein Stapel schmaler Bücher. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wovon die Rede ist, sind Sie nicht bei Twitter oder haben Ihren Account schon gelöscht. Und zwar wegen des Mannes, der das hier von Nina Rehfeld in der FAZ beschriebene Bild verbreitet hat. Elon Musk. Das soll sein Nachttisch sein. Rehfeld zitiert den Blog der Journalistin Kara Swisher, die Musk seit 20 Jahren kennt, mit der Bemerkung, der habe entweder über seinen Reichtum oder über die grenzenlose Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, seinen eigentlich scharfen Verstand verloren. Sie zitiert auch den englischen Independent, der das Amulett als Faustwaffe des Hindu-Gottes Indra identifiziert und spekuliert, vielleicht spielt Musk damit, wenn ihm das Abbrennen von Twitter zu langweilig wird. The Cut mit der Analyse, wie alles andere in seinem Leben zurzeit reines Chaos, und noch einmal den Independent, lähmende Einsamkeit, symbolisch für einen verlorenen, einsamen Mann. Slate dagegen fand das Ganze peinlich, weil koffeinfreie Cola Light für Weicheier sei und nicht besonders hardcore, wie Musk es von seinen Mitarbeitern fordere. Twitter zitiert Nina Rehfeld natürlich auch, und zwar mit dem Ratschlag, wenn du die Colas gegen Budweiser-Dosen austauschen würdest, würde dein Badass-Faktor krass steigen. Yeah. Schmale Bücher liegen da auch. Eines davon soll George Washingtons Regeln der Höflichkeit und des Anstands in Gesellschaft und Konversation sein, was ja ziemlich lustig wäre. Eher unwahrscheinlich ist, dass die Weise von Liebe und Tod des Kornet Christoph Rilke dabei ist oder die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, obwohl beides auch schmale Bücher sind. Würde Elon Musk die nachweislich lesen, würden sie ihn sicher ins Marbacher Literaturarchiv einladen. Da dürfte er Rilke-Autographen anschauen. Aber nur anschauen. Gekauft haben sie schon andere, und zwar die richtigen. Verschiedene Institutionen haben zusammengelegt und für das Archiv mehr als 10.000 Seiten Rilke-Nachlass erworben. Ein kulturföderaler Triumph, jubelt Andreas Kilb in der FAZ, und ein großer Tag für die deutsche Literatur. Viel, stellt Kilb resigniert fest, sei im kollektiven Gedächtnis ja nicht mehr übrig von der Lyrik des 20. Jahrhunderts. Aus der ersten Hälfte Brecht, Rilke und Benn, aus der zweiten Bachmann und Celan. Ein Autograph von Rilke sei so gesehen kein bloßes Schriftgut, sondern nationales Kulturerbe. Zehntausende solcher Erbstücke aber seien ein Schatz, dessen Wert sich mit Geld nicht beziffern lässt. Nimm das, Elon Musk. Auch Rüdiger Schaper meldet im Tagesspiegel eine literarische Sensation. Die lässt Feuilletonisten ganz lyrisch werden. Schaper erkennt im Publikum den Schriftsteller Reinhard Götz. Er sitzt bei der Nachlassfeier, leuchtet von innen heraus, wie alle Beteiligten. Ihm drängt sich sogleich der berühmte Vers auf, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, du musst dein Leben ändern, aus Rilkes Gedicht Archäischer Torso Apolls. Während sich Lothar Müller für die Süddeutsche auf der Veranstaltung gefragt hat, was macht Orpheus eigentlich, wenn er nicht gerade singt, was höhere Mächte ihm eingeben? Für ihn stand, je länger die Veranstaltung dauerte, diese Frage umso deutlicher im Raum. Und auch er hat den Dichter unter den Gästen entdeckt. Ein stiller Besucher der Ankaufpräsentation war Reinhard Götz. Unterwegs womöglich als Korrespondent seiner inneren Zeitung. Die haben wir hier auch noch nie zitiert.
Hans von Trotha war das mit dem Blick in die Feuilletons. Wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.